Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ort des Geschehens ist das Gymnasium an der Dreierschützengasse.
Unverletzte Schüler werden in ein Betreuungszentrum gebracht und von Kriseninterventionsteams beraten.
Wir haben zu viele Verletzungen gehabt, sogar unsere Lehrerin ist gestorben.
Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden, beziehungsweise heute eher zum Nicht-Unglücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
Ich bin Franziska Zeudel.
Und ja, für all jene, die diese Folge vielleicht einst viel später im Podcast-Feed hören werden, wir nehmen sie am Tag nach dem Amoklauf in Graz auf. Und mit dem müssen wir noch alle ein bisschen fertig werden. Viele Menschen sind sehr betroffen und denen und auch uns selbst wollen wir mit dieser Folge heute helfen. Das ist alles sehr spontan, deshalb erscheint die Folge auch ein paar Stunden später als sonst und sollte die Tonqualität vielleicht nicht so sein wie gewohnt, bitten wir um Verständnis.
Und wir haben uns Hilfe geholt und zwar von Cornel Binder-Kriegelstein. Er ist klinischer Psychologe, Leiter der Notfallpsychologie beim Verband österreichischer PsychologInnen und deshalb momentan natürlich ein sehr gefragter Mann. Wir freuen uns sehr, dass er trotzdem Zeit gefunden hat. Herr Binder-Kriegelstein, danke, dass Sie heute hier sind.
Gerne, danke für die Einladung.
Mal ganz grundsätzlich, Krisenintervention ist jetzt in aller Munde. Worum geht es denn in solchen Extremsituationen? Was ist da in den ersten Minuten, Stunden, Tagen für wirklich Betroffene so das Entscheidendste?
Also von außen gesehen würde ich sagen, dass man drei Phasen unterscheiden kann. Die erste ist gerade vor dem Hintergrund von solchen Ereignissen, dass zuerst die körperliche Sicherheit hergestellt wird. Also dass durch die Exekutive es einen Raum gibt, der ist sicher definiert wird, wo man sich zurückziehen kann. Und das ist sicherlich der erste Schritt. Der zweite ist, dass es um eine sanitätshilfliche Versorgung geht, rettungstechnische Versorgung, ärztliche Versorgung. Und dann ist der dritte Punkt sozusagen die psychische Betreuung und da kommt dann die Krisenintervention ins Spiel.
Und jetzt heißt es immer, ja, die Krisenintervention ist da. Als Mensch, der das noch nicht erlebt hat, was macht man denn da so in diesen ersten Minuten, Stunden, nachdem was ganz Furchtbares passiert ist in der Krisenintervention?
In den ersten Minuten geht es darum, die Personen zu stabilisieren. Das bedeutet also, dass ich ein Vis-à-vis bin, von dem der Betroffene das Gefühl hat, ich kenne mich mit solchen Situationen aus. Ich halte solche Situationen aus und ich kann ihnen einen emotionalen, stabilen Rahmen bieten. Das klingt jetzt ein bisschen trivial vielleicht, ist aber für die Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation nach einer potenziell traumatisierenden Situation ein ganz entscheidender Punkt. Dadurch wird eine Stabilisierung erreicht. Im zweiten Schritt geht es darum, die Bedürfnisse zu erkennen und zu evaluieren. Also das kann man sich vielleicht dann schon nicht mehr so leicht vorstellen, wenn es darum geht, dass jemand zum Beispiel weint oder erschüttert ist oder durcheinander ist, dass man da schon recht gute Übung braucht, um dann mit demjenigen zu arbeiten, was momentan die Bedürfnisse sind, die er emotional braucht, neben der Sicherheit und neben der medizinischen Versorgung. Und das können ganz unterschiedliche sein.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Also zum Beispiel geht es darum, dass jemand sagt, er möchte einen nahen Angehörigen verständigen. Das ist etwas, was uns sehr oft vorkommt und das sehr einfach klingt. Aber wenn zum Beispiel die Telefonnummer nicht da ist oder das Handy nicht verfügbar ist, wird das sofort zu einer organisatorischen Herausforderung. Oder es sagt jemand zum Beispiel, er möchte unbedingt einen anderen Bekannten oder Verwandten suchen oder finden, der vielleicht auch von diesem Ereignis betroffen war. Oder es geht darum, dass der sagt, ich möchte jetzt Ruhe haben und möchte alleine sein, in einem ruhigen, ungestörten Raum. Ist auch vielleicht organisatorisch schwierig, in so einem komplexen Schadensereignis, wie wir das nennen, zu finden oder anzubieten. Also das wären so die ersten Schritte.
Jetzt scheint es ja, als hätte zumindest die psychologische Nachbetreuung jetzt in Graz, doch das dürfte schon sehr stark Thema gewesen sein. Welchen Unterschied macht es denn, wenn so ein dramatisches Erlebnis jetzt wirklich gleich von Anfang an dann professionell betreut und dann wahrscheinlich auch schnell besser nachbetreut wird in weiterer Folge? Weil es gibt ja andere Ereignisse, wo das vielleicht schwieriger ist.
Also wir unterscheiden in der Krisenintervention die Anfangsphase. Da sind die Punkte inklusive der sozialen und menschlichen Zuwendung im Vordergrund, dass jemand da ist, schnell verfügbar ist, stabilisiert, weitere Schritte klärt. Im zweiten Schritt ist es für uns wichtig, dass eine psychosoziale Fachkraft, ein Psychologe, eine Psychologin mit diesem Menschen sich anschaut, was für eine psychische Reaktion zeigt der auf diesen Vorfall. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann, vielleicht wie ein Screening, wird man sich ansehen, sind das produktive Strategien und Verarbeitungsmechanismen oder sind es ungeeignete, destruktive, pathologische Strukturen? Dann würde man hier unterstützend, korrigierend eingreifen.
Was wären so vielleicht wirklich auch für Menschen, die das selber sowas erlebt haben, was wären dann Mechanismen, wo sie sagen, da muss man aufpassen, das wäre dann eben destruktiv, pathologisch?
Also zum Beispiel, wenn es aggressives Handeln gibt, das gegen einen selbst gerichtet ist. Wenn es aggressives Handeln geht, das zum Beispiel an andere gerichtet ist, wo eine Person oder eine Institution oder eine Situation angeprangert wird. Oder wenn es zum Beispiel um Selbstmedikation geht, also entweder mit Medikamenten oder mit anderen Substanzen oder mit Alkohol und das in massivem Ausmaß. Ich sage jetzt mal ein Entspannungsgetränk, da wird sicherlich keiner ein Problem sehen dabei, aber wenn das sozusagen zu einer Interventionstechnik wird, unter Anführungszeichen, und man sich damit betäubt, um da besser durchzukommen, dann wissen wir auch von der Wissenschaft her, dass das ein destruktives, unproduktives Verhalten ist, das wahrscheinlich sogar eher auf mittel- und langfristige Sicht negativ wirkt.
Gibt es eigentlich solche Phasen in den ersten Stunden, durch die die Menschen gehen, oder ist es total individuell?
Eine Mischung eigentlich, ja, weil es kommt sehr auf den Persönlichkeitstypus an, ob das zum Beispiel jemand ist, der eher rationell organisiert ist und sagt, für mich sind Fakten wichtig, für mich sind die nächsten Schritte wichtig, für mich ist ein Plan wichtig, eine Orientierung, die Rahmenbedingungen, bin ich zu Hause sicher, wer ist noch betroffen, wie geht es weiter, ist morgen Schule, ja, nein. Alle diese Dinge zum Beispiel im Vordergrund stehen und sich dann an dieser Struktur anhalten kann. Wenn das jemand ist, wo die Emotionalität im Vordergrund steht, dann wird vielleicht da mehr die Gefühle im Vordergrund stehen und da die Frage, sind die in einer Form vorhanden, wo sie im Sinne einer Entlastung, also kathartisch sozusagen rausgelassen werden können zur Erleichterung? Oder ist das eher eine Disorientierung, wo der Verwirrte ist, so viel Gefühle auf einmal, ich kann sie nicht kontrollieren, das ist unglaublich, das ist unfassbar, das kann ich nicht greifen, das zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Und jetzt sehen Sie schon, dass für die beiden unterschiedlichen skizzierten Personen die erste Intervention oder die zweite vielleicht am Tag danach anders ausschauen wird und muss, als dass alle das Gleiche kriegen. Am Anfang wahrscheinlich bekommen alle das Gleiche, Stabilisierung, Orientierung, Sicherheit, nächste Schritte planen. Aber im Weiteren wird es dann wahrscheinlich recht individuell. Da fällt mir noch ein natürlich, dass man noch sagen müsste, und dann müsste man noch schauen, was für eine psychische Stabilität bringt diese Person überhaupt mit? Ist das jemand, der psychisch stabil ist und erlebt das? Ist das jemand, der psychisch instabil ist und gerade sich sozusagen stabilisiert, damit den Alltag schafft und dann tritt das auf? Ist es jemand, der schon früher traumatisiert wurde und jetzt ein neuerliches Ereignis erlebt? Und darum ist die Fachlichkeit wichtig, dass man das unterscheiden kann und dann unterschiedliche Interventionsformen planen kann für jeden einzelnen Typen, der am Anfang gleich und aber mittelfristig natürlich individuell betreut werden muss.
Aber das heißt, jedem und jeder Betroffenen müsste eigentlich dann quasi ein Profi zur Seite gestellt werden für die kommenden Tage und Wochen.
Wir wissen aus der Erfahrung, dass ein Drittel ungefähr der Personen wahrscheinlich relativ gut ohne irgendwelche weitere Unterstützung da gut durchkommen kann. Wir wissen, dass es ein zweites Drittel gibt, das Unterstützung braucht, und zwar eher emotional-soziale aus dem Umfeld, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, von den Lehrern, wo es auch immer da er sich lukrieren kann, zu nehmen. Und wir wissen, dass es ein drittes Drittel gibt, die tatsächlich fachliche Unterstützung brauchen. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, was mich auch immer interessiert, kann man das vorhersehen, in welchem Drittel man drin ist? Leider nein. Also ich komme aus dem Bereich Einsatzkräfte sehr stark Und da gibt es eine ähnliche Situation, dass die sich sozusagen ja auch gewöhnen an außergewöhnliche Situationen, bis sie für sie eher gewöhnlich werden im Sinne eines positiven Erfahrens, einer Bewältigung, eines Wissens, ich kann sowas schaffen. Und selbst wenn für Einsatzkräfte ungewöhnliche Ereignisse stattfinden, gilt auch wieder diese Drittelregelung, wo ich nicht weiß, in welchem Drittel bin ich dabei.
Jetzt gibt's ja auch sehr, sehr viele Menschen, die jetzt von solchen Ereignissen, ohne jetzt direkt jemand, der involviert war, zu kennen oder so, die das trotzdem einfach sehr, sehr betroffen macht und sehr mitnimmt. Sicher auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn es einem jetzt wirklich vielleicht schlechter auch geht als dem eigenen Umfeld, weil ich glaube, es geht jedem schlecht, wenn er das hört, wie weiß man denn, dass man jetzt vielleicht auch schon in Richtung professionelle Hilfe gehen sollte mit dem ganzen Thema?
Also das eine, worauf man sich verlassen kann, grundsätzlich ist, das kann man so ein bisschen generell sagen, auf das Bauchgefühl. Hören Sie in sich hinein, spüren Sie in sich, was wäre Ihnen jetzt am angenehmsten. Und dann kommt heraus, ich ziehe mich zurück in meinen Entspannungs-Ruhe-Bereich. Ich lese ein Buch oder ich will Sozialkontakte oder ich will zu einem Treffen gehen von Betroffenen oder ich möchte gerne komplett abschalten. Also das auf jeden Fall zu tun, wäre mal grundsätzlich der erste Rat. Bisschen warnen möchte ich von der Strategie, die ein bisschen in der Bevölkerung so herumgeistert. Der Reiter, der abgestürzt ist vom Pferd, muss unbedingt sofort wieder aufsteigen. Also weder muss noch unbedingt, beides nicht, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Und das Zweite ist, und das wäre wahrscheinlich ein ganz guter Gradmesser, dass man sich überlegt, es gibt ja die drei großen Bereiche, die Arbeitsfähigkeit, die Beziehungsfähigkeit und die Lebensfähigkeit. Und wenn in ein oder mehreren dieser Bereichen nach diesem Ereignis eine Beeinträchtigung stattfindet, die es vorher nicht gegeben hat, Stichwort Verhaltensveränderung, dann wäre das ein Signal zu sagen, ich hole mir bitte hier eine Fachkraft, einen Psychologen, eine Psychologin, um zu schauen, was das für mich ist. Sind meine Strategien in Ordnung? Beginnt da etwas aufzukeimen, wo ich vorsichtig sein sollte, frühzeitig intervenieren könnte? Das wären also Ansatzpunkte zum Erkennen.
Und die Menschen ticken ja in solchen Situationen alle sehr unterschiedlich. Also die einen werden dazu den totalen News-Junkies und lesen sich wirklich jede Kleinigkeit über so schreckliche Ereignisse durch. Andere probieren es mit News Avoidance und wollen eigentlich gar nichts mehr wissen. Ist eines der beiden problematischer oder ist es wieder so eine Typfrage? Der eine braucht quasi die Informationen, um zu wissen, ich bin sicher, und der andere braucht es nicht?
Ja, es ist eine Typfrage. Und zwar, weil da unterschiedliche Bewältigungsstrategien dahinter stehen, wie wir das vorher schon versucht haben, uns ein bisschen zu überlegen. Also darum würde ich niemanden Druck ausüben, das eine machen oder das andere lassen zu müssen. Genauso wie die Frage, nehme ich das Handy mit in Urlaub oder so. Ja, das ist immer eine Frage, wie es mein Typ am besten erfordert. Was wir schon sehen ist, dass man schon Acht geben sollte, nicht wahllos und nicht ungezügelt sozusagen Informationen zu sammeln, weil es dann einen Overload geben könnte und der ist nicht mehr dienlich der eigenen Strategie, sondern führt möglicherweise zu einer Belastung. Noch dazu, wenn es, wie wir das auch in dieser, aber auch in anderen Situationen gesehen haben, auch ungesicherte, unseriöse oder Fehlinformationen handelt.
Was ist, wenn man jetzt jemanden kennt, der jetzt da wirklich auch direkter betroffen ist? Also sei es, dass die Person aus Graz ist, sei es, dass die Person selbst Lehrerin, Lehrer ist. Wenn man weiß, die Person ist wahrscheinlich besonders betroffen, aber man weiß jetzt nicht unbedingt, wie es der Person damit geht. Was kann man da jetzt als Mensch aus dem Umfeld und was soll man vor allem tun, wenn man da prinzipiell einen guten Draht hat zu der Person?
Wir haben uns schon überlegt, dass es unterschiedliche Bewältigungsstrategien gibt. Und diese würde ich versuchen, als Freund, Nachbar, Angehöriger, möglichst auch zu unterstützen. Also durchwegs Hilfe offensiv anzubieten und zu sagen, du, ich habe gehört, du warst dabei, stimmt das? Wie gehst du damit um? Gibt es einen Punkt, wo ich unterstützen kann? Hast du gerade die Strategie Kopf in den Sand? Möchtest du lieber dich ablenken? Dann mach mal sowas. Möchtest du lieber drüber sprechen? Vielleicht 10-mal das Gleiche? Dann stehe ich dafür zur Verfügung. Möchtest du vielleicht eine Hotline oder eine Fachkraft anrufen? Ich helfe dir bei der Suche. Also verstehen Sie, ich würde versuchen, dort zu unterstützen, wo diese Strategie von demjenigen hintendiert.
Aber jetzt berichten ja sehr schwer Betroffene von so tragischen Ereignissen, also enge Angehörige zum Beispiel berichten ja dann mitunter so richtig von so einer schon erdrückenden Welle der Hilfsbereitschaft. Also quasi, dass der Nachbar vom Nachbarn sich auch noch meldet und ein Essen vorbeibringt, unangemeldet und so weiter und so weiter. Also man muss wahrscheinlich schon ein bisschen aufpassen und ein bisschen ein Gefühl haben, will der jetzt überhaupt, dass ich mich bei ihm melde, oder?
Richtig. Also es ist immer die Frage, kann ich etwas für dich tun und willst du das? Und meine Haltung ist, man bietet das an wie auf einem kleinen Tablett. Und da hat man die Dinge draufstehen, die Angebote. Und ob der andere das herunternimmt, / annehmen kann oder nicht, das bleibt dessen Entscheidung. Und ich sollte darauf achten, das in einer Form anzubieten, wo ich auf den anderen keinen Druck ausübe. Und der kann entscheiden, er nimmt es runter oder heute oder morgen oder was anderes oder gar nicht. Und in jedem Fall muss es für mich gut sein. Und bin ich da unsicher, wie derjenige das haben möchte, dann werde ich ihn das fragen und sag: Du, bitte sag mir, was ist dem angenehmsten? Ich möchte dich auch nicht so oft ansprechen, damit es nicht unangenehm ist. Wie hättest du es gerne? Und dann das zu akzeptieren und auszuhalten, auch wenn er sagt: Danke, ich brauche nichts.
Wenn wir jetzt vielleicht schon ein bisschen weitergehen oder noch weiter zurückgehen, auch wenn jetzt jemand in seiner Vergangenheit so ein Ereignis hatte, das vielleicht eben so traumatisierend war, aber das jetzt nie, vielleicht damals auch die Erstversorgung nicht so da war und das jetzt auch noch nie so richtig aufgearbeitet hat. Kann man das noch so richtig nachholen? Und wenn ja, wie sollte man das angehen am besten?
Wir müssen da ein bisschen unterscheiden, ob dieses, nennen wir es jetzt einmal erstes Ereignis, produktiv verarbeitet wurde oder ob das nicht produktiv und effizient verarbeitet wurde. Danach richtet sich wahrscheinlich, wie jetzt nach dem zweiten Ereignis, derjenige damit umgeht. Und da gibt es alle möglichen Kombinationen davon. Dass der vom ersten kaum mehr belastet ist, vom zweiten aber massiv, dass der vom zweiten kaum belastet ist, aber das alte aufbricht und alle Varianten dazwischen. Also wir sprechen da von der psychischen Traumatisierung, der primären psychischen Traumatisierung. Und wie diese vorhergehenden Traumata verarbeitet sind, hat demnach eine Auswirkung, wie das jetzige erlebt wird. Ich habe das kurz angesprochen. Personen, die öfter in potenziell belastende Situationen kommen, von Berufswegen, wie zum Beispiel Einsatzkräfte, die natürlich haben ja so etwas wie eine Erfahrung gesammelt. Also neudeutsch würde man da von Resilienz sprechen. Und das könnte natürlich auch bei einem Betroffenen auch der Fall sein, dass der eine posttraumatische Reifung sozusagen erlebt hat und daher vielleicht sogar gewachsen ist, ein posttraumatisches Wachstum erlebt hat und da vielleicht jetzt erfahrener und resilienter ist als davor. Also man kann das nicht alle über einen Kamm scheren.
Und weil Sie jetzt die Resilienz schon erwähnt haben, gibt es eigentlich irgendwas, was man als, also es klingt jetzt so zynisch, was man machen kann, um sich auf solche Extremereignisse so ein bisschen vorzubereiten? Kann man die Resilienz trainieren?
Die gute Nachricht ist ja, das geht. Und Resilienz ist ja grundsätzlich ein weiterer Begriff in der Psychologie und würde sich sozusagen auf grundsätzlich im Allgemeinen die psychische Widerstandsfähigkeit beziehen. Und die kann man erlernen, die kann man üben. Und die kann man bewusst auch, ich sage es jetzt neudeutsch ein bisschen mit meiner Tochter, man kann es auch pimpen. Ja? Das heißt, da gehören zum Beispiel Faktoren dazu wie Optimismus. Da gehört zum Beispiel dazu, habe ich ein soziales Netz, das ich nutzen kann? Habe ich einige eigene inneren Ressourcen, die ich nutzen, bedienen, auffüllen, also die ich unter Kontrolle habe? Gibt es für mich Ziele, die ich erreichen möchte? Also Sie sehen schon, das sind alles Dinge, die man jetzt nicht mit Schnips, mit Fingerschnips herbekommt, aber man kann das üben. Und es gibt Untersuchungen vom letzten Jahrhundert, die heute durch keine Ethikkommission mehr gehen würden, wo man natürlich verglichen hat, Personen, die das nicht haben und die das bekommen haben. Und wenn sie beide vom gleichen Status, nämlich einem ungünstigen ausgegangen sind, hat man gesehen, dass man das sehr wohl üben, erlernen und positiv beeinflussen kann.
Jetzt ist ja die Welt schon länger eine sehr, sehr schwierige, aber Ukraine, Gaza, die USA, ist alles noch recht weit weg gewesen von uns. Es passiert sowas im eigenen Land. Was hilft denn gegen das Gefühl, dass die Welt gerade einfach nur schlecht ist? Wirklich für die breite Allgemeinheit jetzt. Das werden vermutlich gerade mehrere Leute haben.
Ich würde das gerne ein bisschen positiv beantworten. Und zwar bin ich ja immer sehr begeistert von der kollektiven sozialen Institutionengruppe. Und das sind wir als kleine Gruppe, das ist man als Mikrogruppe in der betroffenen Einheit, das ist man als Graz, das ist man als Österreich, das ist man auch weltweit. Und soziale Gruppen sind in der Regel sehr kompetent und sehr supportiv einander gegenüber. Und daher kann man auch wahrscheinlich, weil wir das erfahren haben, durch unterschiedlichste Ereignisse in den letzten 5 bis 10 Jahren schon sich fast ein bisschen positiv gesehen darauf verlassen, dass die Gruppe zusammenhält, die Gruppe als Gesellschaft zusammenhält. Sie haben das vorher angesprochen mit so kleinen Nachbarschaftstätigkeiten. Es geht auch darum, dass man gemeinsam ein Ritual hat. Ich glaube, es gab einen Gottesdienst gestern, dass es eine Stelle gibt, wo Menschen zusammenkommen und Kerzen aufstellen. Auch Passanten merken ja diesen Zusammenhalt, diese Stimmung in diesem Gebiet. Also das sind alles Dinge, glaube ich, die sehr wertvoll sind. Und man spürt, dass die Gruppe wirklich zusammenhält, zusammensteht und auch die Betroffenheit ja ein Zeichen dafür ist, dass man mitfühlt. Insofern bin ich da grundsätzlich positiv eingestellt.
Ich glaube, damit können wir schön und versöhnlich schließen.
Ein schöner Schluss. Herr Binder-Kriegelstein, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Bitte gerne.
Und ja, wir nächste Woche wird es vielleicht wieder um etwas Positiveres gehen bei uns. Ihr könnt uns abonnieren auf allen Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns Mails schreiben an besserleben@derstandard.at.
Und uns 5-Sterne-Bewertungen geben. Wir freuen uns drüber.
Genau.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Ich bin Martin Schauhuber.
Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao.
Bis nächste Woche.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.